Kerngesund. Neue Impulse für deine Gesundheit. Von Trias.
Das beste Mittel gegen Gelenkschmerzen sind nicht etwa Medikamente oder eine OP, sondern die Ernährung. Das sagt meine heutige Gästin Dr. Maike Diesner und es hat mich echt umgehauen. Maike ist die Autorin von dem Buch Die beste Ernährung für schmerzfreie Gelenke. Und ich meine, ab Mitte 30 sind wir halt auch einfach in einem Alter, in dem plötzlich das Knie nach dem Wandern schmerzt, der Arm vom Tennisspielen, nach dem Aufstehen sticht es mal im Rücken und. Und dann nehmen wir halt mal eine Schmerztablette oder tragen eine Creme auf, aber das hilft halt auch nur bedingt in dem Moment. Deshalb hat mich das Wissen von Maike Diesner auch so begeistert. Wir reden darüber, wie die richtige Ernährung bei Arthrose, Rheuma, Gicht und Co. gegen Schmerzen hilft, warum wir Getreide, Schweinefleisch und Zucker einfach vermeiden sollten, was wir ab jetzt am besten immer für Lebensmittel im Haus haben sollten und warum Maike jeden Tag Lauch isst. Jeden Tag Lauch. Also das Tolle an dem Gespräch, Maike erzählt Spannendes aus ihrer Arztpraxis und Forschung, aber immer verständlich, dass ich das auch ohne Vorwissen sofort verstanden habe. Ich garantiere euch, ihr werdet nach der Folge eure Einkaufsliste und euer Essverhalten verändern. Ich habe das schon gemacht. Ich bin übrigens Andi Losleben, Journalistin, Mama von 3 Kindern und habe selbst wenig Zeit, mich um Gesundheitsthemen zu kümmern. Und deshalb freue ich mich, dass ich jetzt endlich mal all die Fragen zu Frauengesundheitsthemen stellen kann, die uns interessieren und vor allem ganz viele Antworten auf das eine oder andere Wehwehchen bekomme, das wir hin und wieder spüren. Viel Spaß mit der Folge. Dann sage ich erstmal Hallo Maike.
Hallo, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ich habe gerade beim Mittagessen an dich gedacht, weil ich dein Buch ja jetzt kenne und dachte so, oh, alles, was ich hier gerade esse, steht in dem Buch, als sollte man nicht so häufig essen und du isst wahrscheinlich nichts davon. Ich habe ein Brot mit Weizenmehl gegessen, ein Ei und Salami. Wärst du nicht dabei gewesen, oder?
Da wäre ich nicht dabei gewesen, weil die Salami und das Weizenbrot die Gelenke nicht glücklich macht. Aber ich muss gestehen, ich hatte ja auch ganz wenig Zeit heute Mittag und ich habe einen Protein-Pudding gegessen. Auch der Feind von glücklichen Gelenken.
Aber hat er dich sonst irgendwie glücklich gemacht? Weil darum geht es ja beim Essen auch manchmal.
Der hat mich so glücklich gemacht, weil es A, schnell ging, B, hat es natürlich geschmeckt. Und ich habe aber fürs schlechte Gewissen noch ein bisschen Müsli hinzugegeben.
Gut. In deinem Buch steht gleich auf Seite 1 ein Satz, den ich krass fand. Durch unsere westlich geprägte Ernährung bekommt der Körper nichts als Mist, mit dem er verzweifelt versucht, eine bröckelnde Bruchbude zu stabilisieren. Was läuft denn alles schief bei uns in Sachen Essen?
Ja, das größte Problem ist letztendlich die industriell geprägte Ernährung, sprich Lebensmittel, die endgradig weiterverarbeitet sind. Und für diese Weiterverarbeitungsprozesse und eben auch für die Haltbarkeit, für den Geschmack, die Farbe, sind ganz, ganz viele künstliche Zusatzstoffe notwendig. Und diese Zusatzstoffe, die stehen eben in der Kritik, dass sie vor allem chronische Mikroentzündungen im Körper auf zellulärer Ebene verursachen und somit eben auch an unserem Bewegungsapparat, das merken wir an unseren Muskeln, das merken wir an unseren Gelenken. Und deswegen sind industriell weiterverarbeitete Nahrungsmittel der Endgegner für gesunde Gelenke. Hinzu kommt natürlich auch ganz, ganz viel Zucker. Ja, das ist sind nicht nur die Süßigkeiten, das Eis, was wir so vielleicht mal hin und wieder genießen, sondern Zucker steckt ja auch versteckt in ganz, ganz vielen Nahrungsmitteln. Ob das jetzt ein Brot ist, zum Beispiel Brötchen, Pizza, da gibt es eine endlos lange Liste. Und eben auch vermeintlich Nahrungsmittel wie irgendwelche Müsli-Riegel, wo wir denken, wir tun natürlich auf die Zutatenliste gucken, denn darin steckt eben auch häufig Zucker.
War das früher besser? Ich weiß nicht, vielleicht in unserer Kindheit oder noch früher?
Man kann nicht sagen, dass jetzt bei Oma und Opa alles gut war. Ja, denn früher, gerade so in der Nachkriegszeit, da wurde ja ganz viel Butter gegessen, ja, weil das damals ein Produkt war, das war sehr rar zu Kriegszeiten. Die Menschen, die waren alle sehr heruntergehungert und deswegen galt Butter zum Beispiel früher als gesund, ja, weil man von der Butter zunimmt, sich kräftig fühlt, energetisch fühlt. Und ich kann mich noch sehr gut an meine Oma erinnern, die immer einen ganzen Klotz Butter in das Essen gerührt hat.
Gute Butter, ne?
Gute Butter.
Gute Butter, ne?
Und gerade so diese Generation der Großeltern, die haben ja alle ihre Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ihre Arteriosklerose, sprich Plaque-Ablagerungen in den Gefäßen. Oder ich kann mich auch daran erinnern, dass die Oma sehr häufig Speck ausgelassen hat und das kam dann immer schön in die Eintöpfe, dazu noch Mettwürstchen gebraten. Insofern, nein, es war nicht alles besser bei Oma und Opa, aber diese ganzen Zusatzstoffe, diese industriell-chemischen Zusatzstoffe, das ist natürlich ein Problem unserer Zeit und Generation.
Was wir jetzt stattdessen essen sollten und wie wir es machen und Rezept und so, das klären wir gleich noch. Aber was für Krankheiten, von welchen Krankheiten reden wir denn? Was sind denn Gelenkprobleme, bei denen die Ernährung helfen kann?
Ja, letztendlich hat die Ernährung ja einen Einfluss auf sämtliche Erkrankungen des Bewegungsapparates. So die größte Gruppe oder am meisten betroffen sind Menschen, die unter einer Arthrose leiden. Sprich, der Gelenkknorpel degeneriert im Laufe der Zeit. Und man hat früher gedacht, dass eine Arthrose letztendlich so durch den Lauf des Lebens entsteht, also sprich eine Alterserscheinung ist. Heutzutage wissen wir aber, Arthrose entsteht letztendlich multifaktoriell, aber man weiß eben, dass die Ernährung einen großen Anteil daran hat. Und wenn wir das ganze Rad jetzt ein bisschen zurückdrehen, ja, dann merkt man, dass letztendlich durch industriell geprägte Nahrungsmittel eine Übersäuerung im Körper entstehen. Wir unterteilen ja Lebensmittel und Getränke in basische, in neutrale und in saure Lebensmittel. Obst und Gemüse, alles was naturbelassen ist, das ist in der Regel basisch. Und Kuhmilchprodukte, Pasta, Reis, das sind neutrale Lebensmittel, die so einen leichten Hang ins Saure haben. Und alles, was industriell verarbeitet ist, auch endgradig weiterverarbeitet ist, das sind saure Lebensmittel. Und da wir uns eben überwiegend industriell ernähren, leider, übersäuert unser Körper. Und das führt dann wiederum zu Muskelhartspannen, ja, weil die ganzen Abfallstoffe nicht mehr abtransportiert werden können. Das führt zu chronischen Mikroentzündungen an unseren Gelenkflächen und somit eben auch zur Entstehung der Arthrose. Dann gibt es ja noch, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, ganz kurz in unserem Vorgespräch, diese Gruppe der entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Und auch da wissen wir, dass letztendlich das Immunsystem ja einen starken Einfluss auch hat auf den Entstehung oder auch auf den Verlauf von rheumatischen Erkrankungen. Und insofern sind natürlich da auch industrielle Zusatzstoffe, Zucker, rotes Fleisch, all das führt dazu, dass eben diese chronischen Mikroentzündungen in den Gelenken aufflammen und natürlich eben auch zur Verschlechterung von Rheuma.
Heißt, eine Ernährungsumstellung ist ja quasi auch interessant für alle, die jetzt noch keine Probleme haben. Also wenn es noch nirgendwo zwickt, können wir quasi also auch vorbeugen, indem wir die Ernährung dementsprechend umstellen?
Ja, das ist natürlich die Königsklasse. Ja, der Mensch ist ja nun leider so veranlagt, dass er erst aktiv wird, wenn das Kind schon halb in den Brunnen gefallen ist.
Ja.
Aber natürlich kann man, und das gilt nicht nur für den Bewegungsapparat, sondern für generell alle Erkrankungen, präventiv über die Ernährung natürlich vorbeugen.
Wieso ist jetzt Ernährung besser als ein Medikament schlucken, weil das ist ja super easy, ne? Nimmst du irgendwas, denkst du, ja super, läuft heute und morgen mache ich es genauso wieder. Warum ist das besser, besser zu ernähren, als jetzt irgendwie eine Pille zu schlucken oder mehrere?
Ja, die Ernährung, die ist ja letztendlich der Grundbaustein unseres Körpers. Ja? Das heißt, wir beschäftigen uns ja mit unserer Ernährung mindestens dreimal am Tag, 365 Tage im Jahr. Und das, was wir unserem Körper zuführen, das ist ja das Baumaterial. Ja? Und wenn ich jetzt hochwertige Lebensmittel esse, die zum Beispiel nicht verarbeitet sind, wenn ich zu saisonalen Dingen greife, wo wir eine ganz hohe Mikronährstoffdichte haben, regionale Produkte, alles, was nicht irgendwie chemisch vor- oder anbehandelt ist, dann haben unsere Zellen natürlich sehr, sehr viele Mikronährstoffe, Vitamine zur Verfügung, Mineralstoffe, Spurenelemente, sodass eben die Zellvorgänge, die Stoffwechselvorgänge optimal ablaufen können. Wenn ich jetzt eine Pille schlucke, dann versuche ich ja mit dieser Pille in der Regel ein Symptom zu bekämpfen. Ja, was weiß ich, habe jetzt ein dickes, geschwollenes Gelenk, das pochert darin, das ist heiß, also so eine aktivierte Arthrose zum Beispiel. Dann verordnen wir ja oft Ibuprofen oder Diclofenac-Tabletten, um diese Entzündung erstmal herunterzufahren. Oder wir geben mal eine Cortisonspritze, wenn es ganz besonders schlimm ist. Und wir behandeln ja über die Medikamente die Symptome. Die Ernährung setzt aber letztendlich einen Schritt vorher an Und über die Ernährung können wir grundlegend unsere Zellen versorgen mit allem, was sie brauchen.
Gibt es irgendwie Zahlen dazu, wie viele Leute schon, wie viele Patienten an der OP vorbeigekommen sind, weil sie sich anders ernährt haben?
Das ist ja schwer messbar, denn ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt, eine Arthrose oder auch entzündlich-rheumatische Erkrankungen sind ja letztendlich multifaktoriell bedingt. Und genauso multifaktoriell muss man sie auch behandeln. Sprich, es ist nicht nur die Ernährung, ja, oder die Bewegung, es ist nicht nur die Physiotherapie oder die Spritze, sondern all diese Dinge müssen natürlich ineinander greifen. Und das führt ja dann eben auch letztendlich zu dem Erfolg, dass Operationen weit nach hinten herausgeschoben werden können oder eben auch im besten Falle vermieden werden können. Und insofern sind solche Statistiken oder Auswertungen immer sehr, sehr schwierig zu werten. Man darf jetzt letztendlich nicht erwarten, wenn ich jetzt vor Schmerzen keinen Schritt mehr gehen kann, ja, dann hilft eine Lifestyle-Änderung. Das hilft nicht direkt aus der Klemme. Ja, das heißt, auch mal eine Pille oder auch eine Spritze hat durchaus ihren Stellenwert, wenn ich dadurch einfach besser wieder in die Bewegung komme, weil ich nicht so lange in einer Schonhaltung verharre. Aber die Ernährung, die ist letztendlich langfristig gesehen einer der Major-Faktoren, um solche Alterungsprozesse an den Gelenken, also degenerative Prozesse oder auch entzündliche Prozesse aufzuhalten.
Jetzt hatten wir schon mal uns vorher unterhalten und haben eine Gemeinsamkeit entdeckt, dass wir beide als Kinder eine Rücken-OP hatten, eine Skoliose-OP, also so eine S-Kurve im Rücken, und wir wurden beide operiert. Und du sagst jetzt im Nachhinein, das hätte man vielleicht auch damals nicht operieren müssen. Ich meine, du kennst dich aus als Orthopädin. Hätte man das auch damals mit Ernährung hinkriegen können? Und Bewegung und Co. natürlich, also die Kombi aus allem?
Ja, die Kombi aus allem. Wichtig ist ja gerade so in der Wachstumsphase, dass der Körper eben auch die Mineralstoffe zur Verfügung gestellt bekommt, ja, die wichtig sind für das Klettwachstum, für die Reifung, auch die Festigkeit der Knochen. Letztendlich wäre da aber eben auch eine sehr, sehr gute physiotherapeutische Anbindung wichtig gewesen. Und das wusste ich damals nicht mit 13 Jahren. Meine Eltern wussten es auch nicht als Laien. Und ich hatte dir auch erzählt, dass ich damals dieses Korsett getragen habe für ein Jahr. Und wenn man das jetzt konsequent getragen hätte, sprich 23 Stunden am Tag, wenn man intensiv Physiotherapie gemacht hätte, da gibt es ja spezielle physiotherapeutische Verfahren auch, die eingesetzt werden bei Skoliosepatienten, dann hätte man möglicherweise das vermeiden können, weil die Skoliose ist ja eben auch, das ist ja nicht Schnips und es ist da, ja, in einer gewissen Ausprägung, sondern diese Überkrümmung der Wirbelsäule, also diese verstärkte S-Form, die entsteht ja peu à peu über Monate, über Jahre. Aber oftmals ist es eben so, dass es Zufallsbefunde sind. Ich hatte damals eine Lungenentzündung als Jugendliche und dann ist es plötzlich aufgefallen in einer Röntgenuntersuchung. Und oftmals fehlt den Patienten ja eben auch das umfassende Wissen.
Ja, klar.
Und das ist ja das Schöne auch an meiner Arbeit jetzt, ja, dass man eben auch aufklären kann auf Augenhöhe, den Patienten informieren kann, was machbar und möglich ist.
Man hat ja dem Arzt vertraut, wenn der sagt, es muss jetzt eine OP sein, anders wird es nichts mehr, dann hat man natürlich das gemacht, ne? Und konnte sich nicht so austauschen mit einer Community oder sowas, was es jetzt auch sofort überall gibt, ne? Egal bei welchen Themen. Das Tolle daran ist, es ist ja nie zu spät, ne, mit der Ernährungsumstellung anzufangen. Das können wir jetzt heute machen, haben wir keinen Tag verloren, ne?
Es ist niemals zu spät, nein.
Ne? Das ist das Tolle. Wie machen wir das? Können wir jetzt mal Schritt für Schritt durchgehen? Wie müssen wir unsere Ernährung einfach verändern?
Ja, am besten in kleinen Schritten. Also ich sage ja immer, Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden, ja, sondern man darf sich nicht zu sehr unter Druck setzen. Denn die Ernährung, das darf man nicht vergessen, ist ja stark gesellschaftlich verankert. Ja, das heißt, wir treffen uns ja auch mit Freunden. Wir essen in der Familie. Essen muss Spaß machen und auch Genuss sein. Und dann muss man erstmal so ein bisschen definieren, was sind denn jetzt meine Ziele, ja? Unter was für einer Erkrankung leide ich und wie kann ich in kleinen Schritten letztendlich dahin kommen, dass ich meine Ernährung umstelle. Ich empfehle immer beim Frühstück anzufangen, weil das tatsächlich so das Leichteste ist. Mhm. Und wie du vorhin auch schon gesagt hast, ich habe vorhin eine Schnitte gegessen mit Salami drauf. Da würde man dann vielleicht mal gucken, wenn du jetzt gerne Brot isst, kann es vielleicht auch ein Saatenbrot sein. Ja, ein mehlfreies Saatenbrot. Mhm. Und anstelle der Salami könnte man ja auch erstmal, wenn man jetzt sagt, man kann noch nicht ad hoc auf Fleisch oder Wurstwaren verzichten, würde man vielleicht zu Geflügelaufschnitt greifen. Das heißt, oftmals steht ja auch eine Gewichtsreduktion mit einer Ernährungsumstellung im Fokus. Hm. Für alle die, die gerne zum Beispiel Müsli essen, ja, dann würde ich vielleicht nicht zur crunchigen Knusper-Müsli-Packung greifen, sondern vielleicht mal selber mischen. Und das macht ja auch Spaß. Und ich finde, da hat man ja eine große Vielfalt. Man kann sich ein Porridge daraus machen, man kann sich Overnight-Oats daraus machen, man kann das einfach als Müsli essen, zum Beispiel mit einem Pflanzendrink. Da gibt es ja von bis ganz, ganz viele Möglichkeiten.
Okay, Frühstück umgestellt. Die Butter muss ich, by the way, auch noch weglassen.
Ja, die Butter, gerne esse. Nicht nur das Brot, sondern auch die Butter
auch noch. Ja, ja. Ach, okay.
Aber auch da gibt es ja tolle Alternativen. Man muss jetzt nicht komplett alles streichen, was irgendwie industriell ist. Ja, ich bin zum Beispiel ein Fan von Frischkäse auch. Dann gibt es zum Beispiel auch auf Ziegenmilchbasis ganz, ganz tolle Sachen, die keine oder sehr, sehr wenig Zusatzstoffe enthalten. Und auch da gilt immer auch vor allem für Pflanzendrinks. Es gibt Pflanzendrinks auch großer, namhafter Hersteller. Die haben hinten eine riesige Zutatenliste mit chemisch-toxischen Zusatzstoffen drauf. Ja, die sind so lang wie die Packungsbeilage von Ibuprofen. Mhm. Und genauso gibt es Pflanzendrinks, und das gilt auch für Joghurt oder Joghurtersatzprodukte, sage ich mal, oder eben auch für Käse, wo quasi der Hafer drin ist. Ja, wenn wir jetzt mal an Hafermilch denken, Wasser und ein bisschen Öl und Salz. Ne? Und das sind ja völlig unbedenkliche Zutaten. Und insofern lohnt sich immer auch der Blick auf die Zutatenliste. Dann sollte man natürlich gucken, dass man Zwischenmahlzeiten gesund gestaltet. Das ist ja oft auch eine Gefahrenquelle, ne? Dass man irgendwie zum Beispiel so Richtung Mittagessen schon in so ein Tief verfällt oder zwischen Mittag und Abendessen. Und dass man da nicht immer zum Schokoriegel greift. Auch es darf auch mal ein dunkler Schokoladenriegel sein zum Beispiel, ja, oder was weiß ich, auch mal ein Plätzchen. Aber das sollte eben nicht jeden Tag passieren. Ich empfehle ja immer so diese 80-zu-20-Regel, dass man in 80%, wenn man das auf eine Woche bezieht, sich clean, gesund ernährt, und in 20% kann man dann essen, worauf man Lust hat. Und dann nach und nach letztendlich sich vorarbeiten und die Mahlzeiten dann eben auch mit frischen Nahrungsmitteln zubereiten. Und der Rest ergibt sich dann schon von selber. Ne? Wenn ich nicht mehr ins Tiefkühlregal greife und ich mir da irgendwie Nasi Goreng schon fertig vorgekocht aus der Tiefkühltruhe hole, sondern wenn ich diese Zutaten frisch einkaufe und ich bereite mir das zu, dann verwende ich ja eben auch antientzündliche Gewürze, Kräuter. Und man merkt ja auch relativ schnell, wie viel Spaß das macht und wie viel besser das eigentlich schmeckt. Weil man schmeckt ja dann auch das, was man da verarbeitet hat.
Ja, man denkt halt immer, es hat mit mehr Arbeit zu tun. Ne? Frisch selbst kochen und so, ne?
Man muss es planen. Also ich habe ja selber auch nicht viel Zeit, aber ich sag mal, so ein Ofengemüse, das ist ja ganz, ganz schnell gemacht. Und wenn ich überhaupt keine Zeit habe, dann kaufe ich mir im Biomarkt einen Beutel, ja, gemischtes Gemüse, und dann kommt es aufs Blech. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Suppen macht, natürlich macht das mehr Arbeit, als jetzt irgendwie eine Konservenbüchse aufzumachen, ja, und die zu erwärmen. Aber ich koche vor zum Beispiel, portioniere das, friere das ein, sodass man jetzt nicht jeden Tag frisch kochen muss. Aber so ein, zwei Kochtage in der Woche, wo man auch Zeit hat, zum Beispiel am Wochenende, das genieße ich dann auch, erst die Sachen frisch einzukaufen und dann weiter zu verarbeiten. Das wird jeder merken, der da einsteigt. Und Kochen muss ja nicht kompliziert und aufwendig sein. Das zeige ich ja auch in meinem Buch immer wieder, dass man letztendlich sehr, sehr schnelle Gerichte, die schmackhaft und gesund sind, sich zubereiten kann.
Genau, es gibt super schöne Rezepte da drin, die wirklich einfach erscheinen. Also
sind sie auch.
Ich habe die Kartoffel, die Smash Potatoes habe ich schon nachgemacht. Die waren super.
Ja, haben sie geschmeckt.
Ja, super lecker, wirklich. Schmecken auch kalt am nächsten Tag. Deswegen, wenn wir gerade über Meal Preppen geredet haben, kann man das auch für 2 Tage kochen.
Ja, und da hast du ja sogar dann noch die resistente Stärke. Da freuen sich ja die Darmbakterien, ne? Abgekühlte Kartoffeln.
Jetzt hast du gerade schon so ein paar Lebensmittel erwähnt zwischendrin, aber können wir die mal kurz zusammenfassen? Was sind denn so die Top-Lebensmittel, die Superfoods für die Gelenke?
Also vor allem Kirschen, ob in der TK-Variante oder frisch. Da gibt es jetzt ganz, ganz viele Studien zu. Man hat ja immer gesagt, Obst und Gemüse mit einer dunklen Schale, also sprich alles, was dunkelblau, violett, dunkelrot ist, enthält Anthocyane. Und diese Anthocyane sind ja Antioxidantien. Das heißt, die neutralisieren ja freie Radikale, Entzündungsprozesse auch an den Gelenken. Jetzt gibt es aber viele Studien speziell zu Kirschen, die ja zwar eine dunkle Schale haben, also sprich auch viele Anthocyane besitzen, aber zusätzlich noch einen Wirkstoff, der heißt Fisetin. Das Fisetin ist ein Wirkstoff, der letztendlich nicht nur antientzündlich, sondern auch schmerzlindernd wirkt. Und wenn man jetzt jeden Tag so eine Handvoll Kirschen zu sich nimmt, hat man über lange Sicht weniger Schmerzen an den Gelenken. Das ist das, was die Studien jetzt sagen. Die andere große Gruppe, die den Gelenken wirklich gut tun, sind kieselsäurereiche Lebensmittel. Und zwar ist die Kieselsäure ein Bestandteil der Knorpelgrundsubstanz. Sprich, die macht unseren Knorpel, das was noch vorhanden ist, einfach widerstandsfähiger, kräftiger. Und zudem regt die Kieselsäure letztendlich so die Produktion der elastischen Fasern an, der Kollagenfasern. Denn unser Knorpel, der soll ja nicht starr sein, das ist ja wie ein Puffer an den Gelenkflächen, sondern der muss zum einen widerstandsfähig, aber eben auch elastisch sein, damit er seine Stoßdämpferfunktion erfüllen kann. Und insofern sind kieselsäurereiche Nahrungsmittel oder auch Getränke sehr, sehr gut. Dazu gehört zum Beispiel die Kartoffel, Hirseflocken. Wenn wir jetzt über die Getränke sprechen, zum Beispiel das sogenannte Zinnkraut oder Ackerschachtelhalm, auch darunter bekannt. Damit kann man sich zum Beispiel einen Kaltaufguss machen.
Ich habe noch nie was davon gehört.
Also ich habe neulich auch ein Interview gehabt und da sollte ich das besorgen. Und dann bin ich in den Biomarkt gegangen und habe gesagt, ich hätte jetzt gerne Zinnkraut. Und da guckten die mich an, so was haben wir nicht. Ich sage, naja, wo soll ich es denn sonst kaufen, wenn ich im Biomarkt? Und dann sagte sie, nee, man braucht sogar einen Kräuterausweis, wenn man Zinnkraut verkaufen möchte. Gut, dann habe ich die Apotheker meines Vertrauens angerufen und habe gesagt, könnt ihr sowas besorgen? Und die sagten tatsächlich, sie haben es vorrätig. Und zwar ist dieser Ackerschachtelhalm oder das Zinnkraut, das ist das Gleiche. Es ist sehr, sehr reich an Kieselsäure, an Silizium. Und das kann man so als Teekraut kaufen in der Apotheke. Und davon nimmt man 5 Esslöffel und übergießt die mit 1 Liter kaltem Wasser und lässt das abgedeckt 12 Stunden stehen. Das ist der sogenannte Kaltauszug. Und am nächsten Tag köchelt man das dann 30 Minuten, seit das dann ab und trinkt den Aufguss über den Tag. Und dieser Kaltauszug durch dieses Verfahren wird die größte Menge an Kieselsäure letztendlich freigesetzt aus dem Zinnkraut. Also so ein Aufguss, wenn man davon jeden Tag 1 Liter trinkt, da freuen sich die Gelenke und vor allem der Knorpel.
Wie schmeckt das?
Das geht so. Gut. Aber man könnte das Ganze ja zum Beispiel auch so ein bisschen flavoren noch, ne? Mit ein bisschen Zitrone.
Mhm. Gibt es noch weitere Lebensmittel, die, wo du sagst, die sind top? Ich habe gehört, du stehst total auf Lauch.
Ja, genau.
Ich so dachte, Lauch, was macht man denn mit Lauch?
Lauch ist mein Lebenselixier. Also ich esse es tatsächlich täglich, weil es mir zum einen schmeckt.
Wirklich?
Ja, es ist auch gut für die Haut, ne? Für sämtliche Körperfunktion ist Lauch wirklich hervorragend. Also ich erzähle dir, warum. Und zwar ist im Lauch Allicin und Quercetin. Und das sind Schwefelverbindungen. Die sind auch relativ hitzebeständig. Also das ist jetzt nicht so das Problem, was wir mit der Zitrone haben. Wenn wir jetzt den Lauch zum Beispiel erhitzen, bleiben diese Schwefelverbindungen bestehen. Und Quercetin und Allicin wirken auch stark antientzündlich. Also sprich, wenn ich jetzt unter entzündlichen Gelenkerkrankungen leide, so diese klassische Polyarthritis, ja, oder es gibt ja auch reaktive rheumatische Erkrankungen. Was weiß ich, wenn ich im Whirlpool des Nachbarn geschwommen habe und da tummeln sich Chlamydien. Hm. Oder wenn ich von einer Zecke gebissen wurde, ja, und die hat mir als Gastgeschenk Borrelien mitgebracht. All das kann ja zu entzündlichen Gelenkerkrankungen führen. Da empfehlen sich zum Beispiel antientzündliche Nahrungsmittel, also die ein hohes antientzündliches Potenzial haben. Das ist jetzt nicht nur der Lauch, sondern das ist auch Knoblauch. Lauch, das esse ich weniger, weil ich das meinen Patienten nicht zumuten möchte. Ich finde, Lauch hält sich immer noch so ein bisschen im Rahmen. Die Frühlingszwiebel, Haushaltszwiebeln, all ja, diese Lebensmittel enthalten die stark antientzündlichen Schwefelverbindungen.
Aber Lauch kann man ja nicht roh essen, ne?
Ich esse den auch roh.
Echt?
Zum Beispiel im Salat, ja.
Ah ja, okay, okay. Und welche Lebensmittel sagst du auf gar keinen Fall? Das sind echt No-Gos oder wenn, dann wirklich nur im Ausnahmefall?
Also ich sage meinen Patienten immer, vor allem den Männern, lass die Sau raus aus deiner Ernährung und das auch aus gutem Grunde, denn gerade im Schweinefleisch stecken ganz, ganz viele proentzündliche Stoffe. Darin ist die Arachidonsäure in ganz hohem Ausmaß enthalten, die eben starke Entzündungen an den Gelenken induziert. Dann ist Zucker natürlich ein sehr großer Faktor. Ja, Zucker macht nicht nur Allergien, macht eine unschöne Haut, sondern Zucker greift auch unsere Gelenke maßgeblich an, übersäuert die Muskulatur, führt zu Verspannungen der Muskulatur, führt dazu, dass wir auch mehr Schmerz empfinden. Alles, was endgradig weiterverarbeitet ist, das heißt, je länger die Zutatenliste ist, ja, mit Fachchinesisch drauf, Dinge, die man nicht versteht, desto mehr eben solche Nahrungsmittel auch meiden. Plätzchen, ne, zum Beispiel mit den Transfettsäuren, irgendwelchen Kuchen, der abgepackt ist auch noch, oder wenn wir jetzt mal über Käse nachdenken, Kuhmilchprodukt zum einen, auf der anderen Seite oft aber eben auch schön in Scheibchen noch abgepackt, ja, wo zusätzlich Trennmittel verwendet werden, weil der Käse darf ja nicht zusammenpappen, der muss sich ja schön einfach voneinander, müssen sich die Scheiben ablösen lassen. Da muss man einfach mal so drüber nachdenken, ja, warum liegen denn jetzt Nahrungsmittel, die eigentlich kleben würden, aneinander haften würden, so fein getrennt voneinander in einer Verpackung? Und dass das nicht natürlich sein kann, leuchtet dann ein, wenn man drüber nachdenkt.
Ja, ich denke wirklich gerade, wie du merkst, wie viele Sachen man weglassen müsste. Und es klingt gerade so unglaublich viel, aber wie wir gerade gehört haben, es lohnt sich, da dran zu bleiben. Kann man irgendwie sagen, wie lange dauert es denn, bis ich einen Effekt merke, wenn ich wirklich mit Schmerzen zu dir komme und die Ernährung umstelle? Wie lange kann das dauern, bis ich wirklich selber schon einen Unterschied merke? Sind das Tage, sind das Wochen?
Also das sind Wochen, aber wenige Wochen. Die Patienten sind meistens ganz erstaunt, wie schnell das geht. Und dann liegt natürlich auch daran, wie bereit bin ich, gewisse Dinge auch tatsächlich konsequent aus meiner Ernährung zu streichen. Ja, das soll jetzt nicht spaßbefreit werden, das Ganze. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich esse nur noch an 2 Tagen in der Woche Zucker und gleichzeitig verzichte ich auf Schweinefleisch und Kuhmilchprodukte esse ich vielleicht auch nur noch an 2 Tagen in der Woche, dann habe ich natürlich schneller einen Effekt, als jemand sagt, naja, ich lasse jetzt mal den Schinken und die Butter weg vom Brot. Mhm. Das heißt, großflächiger ich das angehe und aber auch nicht nur das Weglassen, sondern ja auch das gezielte Zuführen von bestimmten Nahrungsmitteln, über die wir zum Beispiel vorhin gesprochen haben. Auch das ist ja ein wichtiger Faktor, denn unser Knorpel, unsere Gelenke brauchen ja eben auch Futter. Und viele nehmen natürlich dann eben auch gerade in den ersten Wochen schon an Gewicht ab, ja, alleinig durch die Ernährungsumstellung, sodass sich schon die Effekte relativ zügig bemerkbar machen und das motiviert natürlich auch die Patienten. Die fühlen sich nicht nur leichter, sondern die haben mehr Energie, mehr Freude auch daran, Dinge auszuprobieren, die können sich plötzlich wieder besser bewegen, ne, weil sie vielleicht schon 2, 3, 4 Kilo an Körpergewicht abgenommen haben. Und so sind es verschiedene synergistische Effekte, die dann zusammenfließen.
Jetzt sagst du, tierische Produkte befeuern Gelenkprobleme. Heißt das im Umkehrschluss, dass jetzt Veganer, Vegetarier seltener Gelenkprobleme bekommen könnten?
Nein, nicht zwingend. Denn Gelenkbeschwerden, die haben ja oft eben auch einen hohen genetischen und epigenetischen Anteil. Ja, ich sage immer, wenn jetzt Mama Arthrose hat, dann hat das Kind das in der Regel auch. Früher oder später. Wir können natürlich über unsere Ernährung einen Einfluss auf diese Erkrankung nehmen, aber wir können sie nicht gänzlich verhindern. Insofern ist es ja nicht nur die Ernährung, sodass eben auch jetzt nicht der Vegetarier oder der ja auch tierische Produkte noch zu sich nimmt. Ja, ein Vegetarier isst ja auch Eier zum Beispiel oder Kuhmilchprodukte. Aber wenn wir jetzt über die Veganer sprechen, ist es nicht gesagt, dass der nicht erkrankt, wenn er zum Beispiel eine hohe genetische Vorbelastung hat oder zum Beispiel eine Achsfehlstellung. Ja, wenn jetzt jemand ausgeprägte X- oder O-Beine hat, der ist natürlich schon alleine aufgrund dieser Achsfehlstellung prädisponiert, eine Arthrose an den Kniegelenken zum Beispiel zu entwickeln. Aber Trotz dessen können wir natürlich schauen über die Ernährung, dass so etwas nicht in so einem fulminanten Ausmaß auftritt oder eben auch erst in späteren Lebensjahren.
Hast du ganz oft schon gesagt, mit Ernährung ist es ja nicht getan. Ne? Es sind so drei Säulen, also die Ernährung umstellen, Bewegung und Sport und Nahrungsergänzungsmittel, sagst du, sind eigentlich teilweise auch wichtig.
Ja, es gibt ja letztendlich Zustände im Körper, ja, wo wir einfach mehr brauchen. Das kann durch Krankheit sein, sprich, wenn ich jetzt eben unter akuten Rheumaschüben leide, ja, oder wenn ich viel Stress habe, wenn ich wenig schlafe und das über einen langen Zeitraum, wenn ich mich ungesund ernährt habe, weil ich es vielleicht einfach jetzt gerade nicht auf die Kette bringe, ja, beruflich oder familiär. Es gibt ja, und das kennt ja jeder von uns, ich weiß es ja sehr gut, wie gesunde Ernährung funktioniert. Und trotz dessen hatte ich im letzten Jahr einfach so ein hartes Jahr, wo Krankheit in der Familie da war, wo auf der Arbeit dadurch auch viel mehr Patienten da waren, ich das Buch geschrieben habe nebenbei, wo ich mich auch nicht vorbildlich ernähren konnte. Und in solchen Situationen darf es dann eben auch mal ein bisschen was mehr sein, add-on sein. Wichtig ist nur bei einer Nahrungsergänzung, dass sie letztendlich bedarfsgerecht eingesetzt wird. Eine Nahrungsergänzung muss immer auf den Befund hin zielgerichtet sein und die Begleitumstände des Patienten mit berücksichtigen. Es gibt ja zum Beispiel auch Patienten, die noch andere Erkrankungen im Gepäck haben und dadurch Medikamente einnehmen. Da kann man nicht alles verordnen, auch an Nahrungsergänzungsmitteln nicht. Das heißt, man darf Nahrungsergänzung jetzt nicht als Smarties betrachten, ja, oder irgendwelche Bonbons, die man mal add-on noch, weil es vielleicht irgendwie in der Zeitung gestanden hat, einwirft, sondern sowas muss immer mit einem Arzt besprochen werden, weil man letztendlich diesen Gesamtkontext mit berücksichtigen muss. Es gibt aber an den Gelenken oder für die Gelenke Glucosamin und Chondroitinsulfat. So heißen diese beiden Wirkstoffe. Und da sind weltweit riesige Studien gelaufen, also mit über 700.000 Patienten. Und man hat da Signifikanzen gesehen. Das heißt, beide Wirkstoffe kurbeln zum einen die körpereigene Gelenkschmiereproduktion an. Das ist ja wichtig, dass das Getriebe eben auch geölt ist. Und gleichzeitig stärken sie aber eben auch den Knorpel, der noch an den Gelenkflächen vorhanden ist. Entscheidend ist aber, dass die Qualität, und das sagen auch die Studien ganz klar, die Qualität muss stimmen. Dann muss die Einnahmedauer ausreichend lang sein. Wir sprechen hier von mindestens 6 Monaten täglich. Und die Dosierung, die muss hoch genug sein. Beim Glucosamin raten wir so ungefähr zu 2000 Milligramm pro Tag, beim Chondroitin circa 740 bis 800 Milligramm. Und das muss man dann tatsächlich auch konsequent über 6 Monate durchziehen. Und die Studien haben gezeigt, dass die Patienten weniger Schmerzen an den Gelenken haben und dass eben auch Gelenkerkrankungen nicht so schnell fortgeschritten sind wie in der Placebo-Gruppe.
Also wenn ihr jetzt auch irgendwie gerade hooked seid und Lust habt, aktiv zu werden, um euer Leben und die Ernährung umzustellen, können wir mal kurz zusammenfassen, Maike, haben wir so 3 Tipps, die man direkt jetzt umsetzen kann? Keine Ahnung, direkt einkaufen gehen oder Sachen aus dem Kühlschrank und dem Vorratsschrank direkt mal rausschmeißen. Wie können wir denn mit so 3 kleinen Dingen jetzt schon was verändern?
Beim nächsten Einkauf Kartoffeln kaufen und Haferflocken, ja, weil beides besonders kieselsäurereich ist. Einfach mal drüber nachdenken, was kann man mit Kartoffeln alles so machen. Und vielleicht auch Haferflocken gerade so in die Morgenroutine integrieren. Als 2. Tipp, frisch einkaufen und vor allem auf die Saisonalität achten. Denn in allem, was saisonal ist, stecken wirklich die größten Mikronährstoffe, ja, größte Mikronährstoffmenge. Und als 3. Tipp ist natürlich auch die Bewegung wichtig, weil die ernährt wiederum unseren Knorpel. Das heißt, auf gleichförmige Sportarten setzen, eine Sportart regelmäßig ausüben, ohne Stauchungsbelastung, ohne schnelle Richtungswechsel, sprich Stop-and-Go-Bewegung. Also etwas, was gleichförmig für die Gelenke wirkt.
Also so Tennis ist jetzt nicht gerade gut, ne? So solche Sportarten in der...
Nee, Tennis nicht wirklich.
In der Halle irgendwie, ne?
Ja, Halle ist ja sowieso der Killer der Gelenke, aber überall genau, wo Scherkräfte auf die Gelenke einwirken, das ist weniger günstig. Am allerbesten ist es Radfahren, Aquajoggen, Bewegungen, die letztendlich fließend sind, gleichförmig sind.
Ich nehme jetzt noch Tipp 4 mit, Lauch. Regelmäßig Lauch essen.
Regelmäßig Lauch essen, genau. Lauch am besten essen, täglich.
Ist das so dein Superfood, was du wirklich jeden Tag isst, oder gibt es da noch eine Nummer 2, die wir uns abgucken können, wenn wir so wirklich gar keinen Lauch essen möchten?
Ja, tatsächlich stehe ich auch auf Hirse. Über den Geschmack kann man streiten, aber die Hirse ist eben auch ein sehr kieselsäurereiches Nahrungsmittel Und es ist nicht nur für die Gelenke gut, sondern auch für alle Frauen. Ich hatte mal eine Zeit lang auch so ein bisschen dünneres Haar. Und das hat mir auf lange Sicht tatsächlich geholfen. Also hier esse ich auch in sämtlichen Varianten. Wenn es besonders schnell gehen muss, gibt es auch von einer Marke, die so Baby-Nahrungsmittel herstellen. Mhm. Das gibt sogenannte Hirse-Flips. Ja, die habe ich auch immer mal wieder in der Tasche. Die kann man auch mal als Zwischenmahlzeit tatsächlich, ja.
Du isst den Kindern die Hirsebällchen weg.
Ich esse die Hirsebällchen weg. Dadurch habe ich jetzt aber wieder wunderbar volles Haar. Und insofern, also für Nägel, für die Haut, für die Haare ist eben auch die Kieselsäure in der Hirse sehr, sehr gesund. Und das habe ich mir damals, als ich diesen Haarausfall hatte, angewöhnt. Da bin ich irgendwie beigeblieben.
Ach, Maike, ich könnte noch so viel von dir jetzt lernen. aber alles Weitere könnt ihr nachlesen in dem Buch Die beste Ernährung für schmerzfreie Gelenke. Ganz lieben Dank für deine Zeit und bleib gesund.
Sehr, sehr gerne. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Das war Kerngesund für heute. Vielen Dank fürs Dranbleiben und Zuhören. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal und lasst uns gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an audio@thieme.de. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.